Sie haben gehört, und ich habe es Ihren Reaktionen entnommen jetzt. Die Lyrik Heines ist nicht nur eine vordergründig, sagen wir mal, aktive, aufrufende Lyrik, wie zum Beispiel Rühre die Trommel, sondern es ist mehr untergründig, die Vermittlung von dem, was er meint. Und es ist natürlich auch ein Genuss dabei, das heißt, Sie können lachen. Und das ist im Grunde genommen, genau genommen, das Erfolgsrezept, sage ich jetzt mal, von Heinrich Heine und seiner Beliebtheit. Und dabei eben nicht zu vergessen, scheint mir wichtig, dass auch in dem Satirischen, in dem Ironischen natürlich auch die bittere Wahrheit liegt, die er vermitteln wollte. Aber dennoch sollte man sich den Spaß daran nicht entnehmen lassen. Und das habe ich bei Ihnen jetzt erfreulicherweise gemerkt. Das ist sehr gut. Ich komme jetzt noch einmal darauf zurück. Die Revolution ist am Ende dann durch die Macht der Regierenden, sicherlich der noch vorhandenen Monarchien und des Adels und des Klerus, und des Kapitals, selbstverständlich, und des Finanzkapitals zerschlagen worden. Ein neuer Napoleon hat die Regierung übernommen, Napoleon der Dritte. Bonaparte seit Dezember 1852 wieder Kaiser der Franzosen. Für Heine ist das eine bittere Wahrheit, die er im Grunde genommen nicht bereit ist zu akzeptieren, weil durch Napoleon den Dritten ist im Grunde genommen, ich sage es mal vereinfacht, für das Volk noch schlimmer und böser geworden ist, als es vorher war. Es ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass er darunter leidet, dass er leidet und dass er darunter leidet, dass er daran nicht aktiv teilnehmen kann. Und dass seine Schmerzen in Teilen so groß sind, dass er, heute heißt es, palliativmedizinisch betreut werden muss. Damals war das einfach Morphium. Das heißt also, die Morphiumdosen erhöhten sich mehr und mehr, um überhaupt noch die Schmerzen ertragen zu können und um überhaupt noch irgendwie, sagen wir mal, die Feinmotorik seiner Finger in Hinsicht auf noch etwas schreiben, etwas umblättern, was wichtig ist, oder beziehungsweise wenigstens mit einem Auge noch ab und an lesen zu können. Ohne Morphium war das zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt befinden, nicht mehr möglich. So, die Werke, die er noch geschrieben hat, habe ich vorher schon angesprochen. Ich will nur noch kurz etwas dazu sagen, damit man auch erkennt, welche unglaubliche Produktivität in ihm steckte und was er hier noch geleistet hat. Also er hat gleichzeitig in seiner Matratzengruft, also wie gesagt, wirklich nur auf der Matratze gelegen. Mehr war nicht möglich. Aus dieser Gruft heraus, die er im Übrigen so selber bezeichnet hat, das hat nicht irgendjemand jetzt erfunden, sondern er hat sie selber so benannt. Und deswegen denke ich mal, ist es auch legitim, sie so zu bezeichnen. Hat er also zum Beispiel noch seine Gesamtausgabe auf Französisch betreut mit seinem Sekretär Reinhard, der im Übrigen auch zum Kommunistischen Bund gehörte. Und was Heine allerdings komischerweise, sage ich mal, nicht wusste, muss ich mal kurz sagen. Also das hat mich natürlich interessiert. Ja, wieso wusste er das nicht? Also das konnte ich gar nicht verstehen im Grunde genommen. Aber ich habe in der Tat nur verschiedene, sagen wir mal, von Dritten Äußerungen wahrnehmen können. Und so ist es auch in der wissenschaftlichen Untersuchung dessen, was darüber gesagt wurde, dass der Sekretär Reinhard kommunistisch tätig war. Aber es gibt nicht ein einziges Gespräch, was irgendwo dokumentiert wäre, dass zwischen Reinhard und Heine die Diskussion darüber gewesen wäre, was er da ja auch schreibt. Also Heine hat ja zum Beispiel schreiben lassen, ja, und das muss ja nun mal dann der Reinhard übersetzt haben ins Französische, zum Beispiel. Die mehr oder minder geheimen Führer der deutschen Kommunisten sind große Logiker, von denen die stärksten aus der Hegelschen Schule hervorgegangen, und sie sind ohne Zweifel die fähigsten Köpfe und die energievollsten Charaktere Deutschlands. Diese Doktoren der Revolution und ihre mitleidlos entschlossenen Jünger sind die einzigen Männer in Deutschland, denen Leben innewohnt und ihnen gehört die Zukunft. Es ist ja ein großartiger Absatz, ja, und fundamental im Grunde genommen, das erschlägt ja nun fast alles im positiven Sinne. Und sowas muss der Sekretär ja nun übersetzt haben. Aber wie gesagt, es gab darüber keine Gespräche. So, also das war jetzt die Unterstützung dieser Männer der Zukunft. Auf der anderen Seite, das will ich jetzt nicht auslassen, ist es so gewesen, dass Heine auch große Ängste hegte vor den Kommunisten. Ja, er hatte mal an einer Stelle gesagt, um Gottes Willen, wenn die jetzt alle die Welt beherrschen oder nur Paris und Frankreich, dann machen die aus meinen schönen Blättern, wo ich alles draufgeschrieben habe, meine wunderschönen Gedichte, dann drehen die einfach Tüten, dann kommt da nachher die Kräuter rein, die die Franzosen ja gerne lieben, auf dem Markt. Manche drehen sich vielleicht eine Zigarette daraus. Ja, und das möchte er nicht. Also vor einem solchen ungebildeten Volk der Kommunisten hatte er Angst. So, jetzt haben ja doch einige ihm unterstellt, er wäre jetzt ein Antikommunist und da, das kannst du ja alles vergessen ja mit dem Heine und so. Das ist aber nicht wahr. Man muss es einfach richtig stellen, man muss sagen, diese Ängste hat er gehabt. Er war ja nun mal Dichter und Schriftsteller und Lyriker, er war ja kein Politiker im vordersten Sinne. Er war auch nicht Mitglied irgendeiner Organisation oder Partei, das wollte er auch nicht. Aber er hat deutlich gemacht an einer anderen Stelle, warum er diese Angst hat. Und zwar deswegen, weil sämtliche Systeme, die zu seiner Zeit existieren, nicht in der Lage sind, eine Volksbildung herzustellen. Das heißt, das Volk zu lehren, zu lesen, zu denken. Sondern es sind große Massen des Volkes, sind einfach aus dieser allgemeinen Bildung ausgeschlossen. Und insofern und daraus, weil es keine allgemeine Volksbildung gibt, und er hat zum Beispiel auch gefordert, die kostenlose Schulausbildung, muss man sich mal vorstellen, 1848, ja, das ist enorm, gefordert. Und das hätte bedeutet, ja, dass natürlich sich jeder allmählich in die Lage versetzen kann, gebildeter zu sein, die Sachen besser zu verstehen. Das ist das Argument und die Grundlage dessen, warum er eine Furcht hegte, weil er natürlich sah, die Massen gehen auf die Straße und natürlich waren die nicht alle gebildet. Woher denn? Ja? Und das waren seine Ängste. Zumal er 1848 genau auch mit seiner Kutsche auf dem Weg zum Arzt genau in diese Unruhen reingekommen ist, ja, wo sie ihm seine Kutsche umgeschmissen haben, anschließend als Barrikade verwendet haben. Und so, da hat er natürlich Angst gekriegt. Das, denke ich mal, ist ja in gewisser Weise auch verständlich. Ja? Aber es ist nicht, und das mal abschließend zu sagen, es ist nicht eine Opposition gegen den Kommunismus, sondern da war er schon überzeugt, dem Kommunismus gehört die Welt. Ja? Nur unter diesen Zuständen, in der Situation zu dieser Zeit, konnte er sich das nicht vorstellen. Und das muss man so einfach, finde ich, jetzt mal richtig stellen. So, dann also Lutetia, eine Sammlung von Berichten, die er an die Allgemeine Zeitung in Augsburg geschickt hatte, die hat er noch betreut. Das ist dann herausgekommen in diesem großen Band. Dann hat er den Romancero geschrieben. Ich sage jetzt einmal so einen Begriff, das wird Ihnen irgendwann mal beim Nachgucken meinetwegen im Internet oder wo auch immer vorkommen. Romancero heißt jetzt nicht, dass da romantische Gedichte drin stehen, was manch einer manchmal befürchtet hat, sondern Romancero kommt aus dem Spanischen und bedeutet im Grunde genommen eine Sammlung von kleinen Gedichten. Ja? Also hier, das hat nichts mehr mit Romantik zu tun, dabei bleibt er, da gibt es keine Rückkehr. Ja, und dann schreibt er seine Geständnisse, wo er also sozusagen bis zu seinem Studium in Berlin nochmal alles Revue passieren lässt, philosophisch, gedanklich. Und historisch, nicht so einfach persönliche Biografien, so wie wir das so heute so kennen, wo sich jeder regelrecht, ich sage jetzt mal echt, auskotzen kann. Ja, das ist hier nicht gemeint, sondern wirklich reflektieren meine Zeit in dieser Zeit, in der ich gelebt habe. Und das ergänzt sich dann mit seinen Memoiren, die er dann allerdings beginnt, ich, Heinrich Heine, bin geboren in Düsseldorf und so, ja, und dann beschreibt er das bis zu seinem Leben, aber eben auch nicht, verheimlichend, sondern tatsächlich auch immer reflektierend, in welchen Zuständen habe ich mich eigentlich zu welcher Zeit befunden. Ja, literarisch, ökonomisch und politisch und philosophisch natürlich. So, das dazu. Und als letztes möchte ich noch sagen, vor dem letzten Teil, mit dem ich dann nachher noch betreut bin, um dem schon mal vorzuarbeiten, ist so, die Liebe zu seiner Frau ist ungeheuerlich. Ja? Er liebt seine Mathilde, wir haben es gerade auch schon in einem Gedicht anklingen hören, wir hören es jetzt noch viel mehr. Er liebt seine Mathilde wirklich, nicht nur, weil sie ihn jetzt betreut, sondern da ist eine Grundstruktur einfach zwischen Heine und seiner Frau, die wirklich über die Jahrzehnte, die sie zusammen gelebt haben, auch so gewirkt hat. Auch wenn Heine sagt, was in meinem Buch zum Beispiel vorkommt, als der Brecht ihn fragt, was macht denn eigentlich Ihre Frau in Paris? Oh, sagt er, die, ja, mit der kann man so intellektuell nicht so ganz viel anfangen. Die geht jetzt wahrscheinlich, wenn ich nicht da bin, über die Boulevards in Paris und kümmert sich um die schöne Mode. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch dokumentiert. Es war auch so, sie hat sich dort gerne aufgehalten, ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Und das hat aber jetzt Heine nicht daran gehindert, seine Frau wirklich innigst zu lieben, obwohl wir gerade gehört haben, eine Blonde müsste es sein. Ja?